In allen gesellschaftlichen Gruppen findet man Kräfte, die versuchen, die Macht durch Worte zu erringen. Vom Medizinmann über den Priester bis hin zum Bürokraten sind sie sich alle gleich. Eine beherrschte Bevölkerung muss darauf konditioniert werden, Machtworte als tatsächliche Dinge hinzunehmen und das symbolisierte System des greifbaren Universums zu verwirren. Um solche Machtstrukturen zu erhalten, werden allgemein verständliche Symbole verborgen gehalten. Um deren Verständnis zu erschweren, solche etwa, die die Manipulation der Wirtschaft erklären oder jene, die die Kriterien geistiger Gesundheit artikulieren. Die Symbolträchtigkeit dieser Kommunikationsformen führt zum Voranschreiten fragmentarischer Subsprachen, die für jedes Lebewesen ein Signal darstellen, dass ihre Benutzer irgendeine Form von Macht akkumulieren. Aufgrund dieser Erfahrung müssen unsere imperialen Sicherheitskräfte sich diesen Subsprachen gegenüber besonders misstrauisch zeigen. Vorlesung an der Kriegshochschule in Arakeen, abgehalten von Prinzessin Irulan.
Es ist vielleicht gar nicht nötig, Ihnen das zu sagen, meinte Faradin. Aber um allen Irrtümern aus dem Weg zu gehen, sollten Sie wissen, dass uns jemand überwacht, der Sie beide beim geringsten Anzeichen, dass ich den Kräften irgendwelcher Hexerei unterworfen werde, töten wird. Er erwartete nicht, dass jemand auf seine Worte reagierte. Sowohl Lady Jessica als auch Duncan Idaho wurden in dieser Beziehung seiner Erwartung gerecht. Mit weiser Voraussicht hatte er für dieses erste Zusammentreffen Shaddams alten Audienzraum ausgewählt. Was er an Pomp vermissen ließ, machte er mit den Annehmlichkeiten seiner Ausstattung doch wieder wett. Draußen herrschte ein kalter Winternachmittag, aber die Beleuchtung dieses fensterlosen Raumes erzeugte in allen Anwesenden die Illusion eines strahlenden, hellen Sommertags. Goldenes Licht fiel von der Decke, an der kristallene Leuchtgloben ixianischer Produktion hingen. Die Nachrichten von Arrakis erfüllten Faradin mit Hochstimmung. Leto, der männliche Zwilling, war tot. War von einem mörderischen Tiger umgebracht worden. Ghanima, die überlebende Schwester, befand sich in der Obhut ihrer Tante und war offensichtlich bettlägerig. Der Gesamtbericht erklärte auch einiges über die Anwesenheit von Duncan Idaho und Lady Jessica. Sie suchten Asyl. Die Spione der Corinus berichteten von einem momentanen Waffenstillstand auf Arrakis. Alia hatte sich bereit erklärt, sich einem Gottesurteil zu unterwerfen, dessen Zweck noch nicht ganz klar war. Allerdings war für diese Veranstaltung noch kein Datum angesetzt worden, und konnte man den Worten der Spione glauben, würde es sicher auch niemals stattfinden. So viel war jedenfalls sicher. Es hatte Kämpfe gegeben zwischen den in der Wüste lebenden Fremen und jenen, die in den militärischen Diensten des Imperiums standen. Das deutete auf einen beinahe Bürgerkrieg hin, der in jedem Fall die Regierungsgewalt für die nächste Zeit lahmlegen würde. Stilgars Stützpunkte galten als neutraler Boden, nachdem beide Parteien in ihnen Geiseln deponiert hatten. Möglicherweise stellte sogar Ghanima eine dieser Geiseln dar, obwohl die Berichte darüber nicht schlüssig waren. Man hatte Jessica und Idaho an die Suspensorsessel gebunden. Sie wurden von derart dünnen Shiga-Drahtfesseln gehalten, dass die kleinste Bewegung ihnen ins Fleisch schnitt. Zwei Sardaukar hatten sie hereingebracht, noch einmal die Bindung überprüft und waren dann lautlos verschwunden. Seine ausgesprochene Warnung war in der Tat unnötig gewesen. Jessica hatte den bewaffneten Mann, der an der Wand zu ihrer Rechten stand, sofort erblickt. In der Hand hielt er eine altmodische, aber immer noch sehr effektive Projektilwaffe. Jessica erlaubte sich einen Blick über die exotische Einrichtung. Man hatte die weit ausragenden Äste des seltenen Eisenbusches mit Augenperlen durchsetzt und ihn am Mittelpunkt der kuppelförmigen Decke angebracht. Der Fußboden bestand aus sich abwechselnden Quadraten von Diamantenholz und Kabuzu-Muscheln. Die dazwischenliegenden Fugen waren Passerquettknochen, die man mit einem Laserstrahl zurechtgeschnitten und anschließend poliert hatte. Ausgewählte Erzstücke bedeckten die Wände in einem bestimmten Muster und hoben die Löwenembleme, die an allen vier Wänden zu sehen waren, hervor. Faradin hatte beschlossen, die Gefangenen stehend zu empfangen. Er trug kurze Uniformhosen und ein leichtes, goldenes Jackett aus Elfenseide, das seinen Hals freiließ. Das einzige Anzeichen seiner kaiserlichen Abstammung war der leuchtende Prinzenstern seiner Familie über der linken Brust. Neben Faradin stand der Bashar Tjeganik, in der Uniform der Sardaukar und schweren Stiefeln. An seinem Gürtel hing eine Lasgan mit Verzierungen. Tiganik, dessen Gesicht Jessica bereits aus den Berichten der Bene Gesserit kein Unbekanntes mehr war, stand 3 Schritte links von Faradin, ein Stück hinter ihm. Direkt hinter den beiden stand ein einzelner Thron aus dunklem Holz. »Haben Sie mir«, sagte Faradin Jessica zugewandt, »etwas mitzuteilen?« »Ich würde gerne erfahren, weswegen Sie uns haben fesseln lassen«, sagte Jessica und deutete mit dem Kopf auf die Shiga-Drahtfesseln. »Wir haben gerade erst Berichte von Arrakis bekommen, die erklären, weswegen Sie hier sind«, sagte Faradin. »Möglicherweise werden Sie bald wieder frei sein.« Er lächelte. »Falls Sie...« Er brach ab, als seine Mutter den Raum betrat. Vensicia bewegte sich eilig an Jessica und Idaho vorbei, ohne ihnen auch nur einen Blick zuzuwerfen, überreichte Faradin eine kleine Nachrichtenröhre und drängte ihn, sie zu öffnen. Faradin musterte ihr erhitzt glühendes Gesicht, schaute dann Jessica an und schließlich die Röhre. Dann gab er sie seiner Mutter zurück und gab ihr zu verstehen, dass sie Tikane geben solle. Vensicia tat es, während Faradin Jessica stirnrunzelnd musterte. Vensicia stellte sich plötzlich neben Faradin hin, die Röhre in der Hand. Jessica schaute kurz zu Idaho hinüber, aber er vermied es, ihrem Blick zu begegnen. »Die Bene Gesserit scheinen unzufrieden mit mir zu sein«, sagte Faradin. »Sie glauben, ich sei verantwortlich für den Tod ihres Enkels.« Jessica zeigte keinerlei Emotionen. Sie dachte, also hat man Ganima ihre Geschichte abgenommen. Idaho schloss die Augen und öffnete sie, um Jessica anzusehen. Sie hörte nicht auf, Faradin anzustarren. Idaho hatte ihr von seiner Rajia-Vision erzählt, aber sie hatte sich darüber offenbar keine Sorgen gemacht. Er hatte keine Ahnung, wie er das Fehlen jeglicher Emotionen in ihrem Gesicht einordnen sollte. Offenbar wusste sie etwas, das sie nicht zu offenbaren bereit war. »Dies ist die Situation«, sagte Faradin und gab einen Überblick über alles, was auf Arrakis geschehen war. Er gab ihnen ohne etwas auszulassen und schloss, »Ihre Enkeltochter hat überlebt, aber sie ist den Berichten zufolge in der Obhut ihrer Tochter Alia. Das sollte sie befriedigen.« »Haben Sie meinen Enkel getötet?«, fragte Jessica. Faradin antwortete wahrheitsgemäß. »Ich tat es nicht. Ich erfuhr von der Verschwörung, aber sie war nicht mein Werk.« Jessica musterte Vensicia, sah den glotzenden Ausdruck auf ihrem herzförmigen Gesicht und dachte, »Sie hat es getan. Die Löwin plant für ihre Jungen.« Aber diesmal hatte sie sich in ein Spiel eingelassen, das sie noch zutiefst bedauern würde. Sie wandte sich wieder Faradin zu und sagte, »Aber die Schwesternschaft glaubt, dass sie ihn getötet haben.«